mal trainiert, dann eine gewisse höhere Adaptionsebene festlegt, wie man die gemacht. Früher oder Wenge ist noch auf eine Frage, die ich beantworte, die hier in der Pause gestellt worden ist. Das ist die Frage, wie das ist mit den Prüfen nach dem Buch und nach der Vorlesung. Da gilt folgende Regel und die bitte einzuhalten. Entweder Sie lassen sich nach der Vorlesung prüfen, dann ist der Prüfungsstoff der Stoff der Vorlesung. Stoff der Vorlesung ist nicht gleich Stoff der Bilder. Das heißt, ich erwarte, dass Sie in der Vorlesung waren und dass Sie wirklich wissen, was wir in der Vorlesung besprochen haben. Die Bilder sind eine Unterstützung, eine Hilfe, aber der Stoff bei der mündlichen Prüfung ist der Stoff der Vorlesung. Ist klar. Alles, was ich hier vorgetragen habe. Wenn Sie in den Folien ein paar Sachen sind, die übersprungen habe, wie zum Beispiel jetzt die statische Sketchelung, dann ist das nicht Teil der mündlichen Prüfung. Nur das, was Sie wirklich vorgetragen haben. Die zweite Alternative ist, Sie haben sich nach dem Buch prüfen zu lassen. Und wenn Sie nach dem Buch prüfen lassen, ist der Prüfungsstoff der Stoff im Buch. Das heißt, von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Wir können nicht sagen, na, das ist Kapitel haben wir in der Vorlesung nicht gemacht, deshalb lerne ich es fürs Buch nicht. Die Regel gibt nicht. Entweder Sie waren in der Vorlesung und dann sind Sie in der Vorlesung prüfen, oder Sie machen es nach dem Buch, dann gibt das gesamte Buch als Prüfungsstoff. Es grenzt den Stoff klar ab und es gibt keine großen Fragen hin oder her. Zum Vorlesungsstoff möchte ich sagen, es gilt der Stoff der letzten Vorlesung, also dieser Vorlesung, die Sie hier kaufen. Weil es gibt immer wieder Fälle, wo einer kommt und sagt, ja, ich möchte mich an der Vorlesung prüfen lassen, aber die Vorlesung habe ich vor 5 Jahren gehört. Dann überfordert sie mein Gedächtnis. Weil ich weiß nicht, was ich vor 5 Jahren genau in der Vorlesung vorgetragen habe. Und da will ich sagen, ist vernünftiger. Wenn Sie vor 5 Jahren die Vorlesung gemacht haben, das trifft Sie nicht, weil Sie sind nicht hier in der Vorlesung. Das trifft die, die nicht in der Vorlesung sind. Dann ist vernünftiger, man lässt sich nach dem Buch prüfen. Gibt es dazu Fragen? Ist das klar? Also die erste Frage, die außer Protokoll ist, ist nach der Vorlesung oder nach dem Buch. Die wird nicht bewertet. Bitte?
So schaut er, wie die Antwort
aus. Ja, das wäre eine schöne, leichte Antwort. Okay, das also zur Prüfung. Wenn es keine Fragen gibt, dann jetzt. Ich will jetzt Folgendes. Wir haben jetzt die Vorlesung, wie gesagt, alle Aspekte durchgezogen und Sie haben gesehen, dass der Fokus der Vorlesung ja mehr auf der Systemebene liegt. Ich bin da nicht eingegangen in Programmiertricks oder irgendwelche Schaltungen, wie man vielleicht ein Internetsignal besser aufarbeiten kann, sondern wirklich auf der Systemebene. Der Grund ist deshalb, weil ich glaube, dass auf der Systemebene momentan die größten Defizite sind und die meisten Fehler gemacht werden. Das Lokale, das lässt sich leicht lösen, aber dieser große Blick, der fehlt. Und das ist auch die große Chance, die man hat, dass man hier Systemsicht einbringt und nicht eine zu detaillierte Sicht. Und ich möchte diese Systemsicht jetzt noch einmal zusammenfassen, speziell bezogen auf sicherheitskritische Systeme und in 12 sozusagen Prinzipien zum Ausdruck bringen. Hier sind sie. Okay, ich gehe jetzt, bevor ich sie noch runterlese, gehe mal eins nach dem anderen zünden. Wir haben einen Safety Case. Ich habe diesen Safety Case hier in der Vorlesung nicht ausführlich behandelt. Ich möchte vielleicht kurz erwähnen. Der Safety Case ist nichts anderes als eine Zusammenstellung von Argumenten, warum Sie der Überzeugung sind, dass Ihr System sicher ist. Und zwar gibt es da eine Menge von Argumenten, die man bauen kann. Der Safety Case wird normalerweise auf verschiedenen Argumenten aufbauen, nicht auf einem einzigen. Sie werden nicht sagen, ich habe das Programm bewiesen. Deshalb ist es richtig.
Dann wieder das Beamer-Problem.
Ja, der Beamer hat wieder was. Danke sehr. Oder Steckerprobleme. Okay. Also der Safety Case, der ist eine Argumentationshilfe für die Zertifizierung und setzt sich aus verschiedenen Beweisen zusammen. Wobei es gilt, dass zum Beispiel deterministische Beweise bevorzugt werden von probabilistischen Beweisen, dass Produktbeweise besser sind als Prozessbeweise. In der folgenden Vorlesung, die wir im Sommersemester halten, über die System Engineering, da ist ein eigenes Kapitel über Safety Cases. Ich möchte es hier nicht ausweisen, aber es ist eine Argumentation, um zu zeigen, dass es sicher ist. Und dieser Safety Case, der soll zu Beginn eines Projektes etabliert werden und im Projekt mitgeführt werden und der soll letztendlich die Systemstruktur bestimmen. Das ist ein Design-Treiber einer sicherheitskritischen Systeme. Man legt sich die Argumente fest, und versucht die Argumente am Laufen zu halten und betrachtet es als einen Gesender. Was vielleicht wichtig ist, dass der Safety ist eine Systemproperty, nicht eine Property der Komponenten. Das heißt, wie man gesagt hat, das Sicherheitssystem können die Komponenten ausschauen, aber das System muss weitermachen. Das heißt, Sie müssen hier immer auf Systemebene denken und auf Systemebene das Ganze analysieren und zeigen eben, dass wenn Komponenten ausfallen, dass trotzdem die Systemfunktionen erhalten bleiben. Okay, das glaube ich, habe ich gemacht. Das nächste ist die Hypothesen, die Sie beim Entwurf voranstellen. Wir haben zwei Hypothesen in der Vorlesung ganz besonders herausgearbeitet, das war die Fehlerhypothese und die Lasthypothese. Das sind alles Annahmen, die Sie über die Umgebung machen, die letztendlich Ihren Entwurf wesentlich mitbestimmen. Und diese Annahmen, die sollen zu Beginn eines Projektes klar formuliert sein zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer. Und man soll diese klaren Annahmen von beiden Seiten eben voll verstanden haben und als Basis für die Systementwicklung nehmen. Da gibt es eine nette Story, wenn man über selbst auch die eine Industrie und wir haben relativ viele Projekte mit großen Firmen gemacht, zum Beispiel haben wir eine Sintanlage in Südkorea automatisiert über der zuständige Verantwortliche. Und was man bei diesen großen Projekten, und das gilt nach wie vor, sehen kann, ist, dass wenn es am Anfang, wenn Sie natürlich hier so ein Safety Case und so Design-Hypothese an den Anfang stellen, ja, Sie machen mal den Auftrag. Geber auf der anderen Seite ein bisschen in die Defensive bringen, weil er muss jetzt sagen, was ist die Last, was ist die Fehlerhypothese, die wir annehmen, so das machen wir nicht gern, weil er damit Verantwortung übernimmt. Nicht? Aber die Erfahrung zeigt, dass es viel, viel besser ist, am Anfang eines Projektes die Diskussion zu haben, dass man klar ist, also wenn man sagt, wir werden es schon irgendwie einigen, wir werden es schon irgendwie machen. Wenn es am Anfang nicht klar gemacht wird, dann gibt es den Streit am Ende. Nicht? Und der Streit am Ende ist meistens viel teurer, weil der endet dann auch öfter vor Gericht. Also es ist wichtig, je besser man und klarer man am Anfang spezifiziert, umso problemloser Laufprojekt auch. Und wenn man sich am Anfang eben nicht einigen kann über diese Dinge, dann soll man es bleiben lassen. Aber die Probleme am Anfang unter den Tisch zu kehren und zu hoffen, dass man sie am Ende löst, das ist die falsche Vorgehensweise. Das funktioniert nicht. Dann mit dem Error-Containment. Über das Error-Containment haben wir relativ viel gesprochen. Wir haben gesprochen, Error-Containment, dass wir aus der Umgebung zum Beispiel keine sporadischen Interrupts ins System lassen können. Das heißt, ich möchte jetzt haben, dass ein Verhalten der Umgebung, das ich nicht kontrollieren kann, dass ein Fehler in der Umgebung letztendlich zu einem Fehler meines Systems führt. Anderes Beispiel für Error-Containment haben wir gehabt, das in der Kommunikation. Ich brauche ein Kommunikationssystem, das in der Lage ist, temporale Fehler der Komponenten zu erkennen und solche Komponenten abzuwerfen. Wenn das Kommunikationssystem nicht kann, was ist die Konsequenz? Dass eine beliebige Komponente, die einen Babbling-Idiot-Fehler aufweist, das gesamte System niederkriegt. Und wenn ich speziell dann noch denke, ich möchte das System robust machen und fehlertolerant machen, dann habe ich jede Einzelkomponente, habe ich Fehlerorten drinnen, die das gesamte System zu Fall bringen können. Das heißt, Error-Containment. Was ist ein Error? Ein Error ist ein Fehlzustand. Und ich möchte sicher sein, dass dieser Fehlzustand nicht von einer fehlerhaften Komponente, die von Erfolg getroffen wurde, auf andere Komponenten übergreifen kann. Und auch die anderen Komponenten runterzieht. Das ist Error-Containment. Und ich glaube, auf allen Ebenen soll man sich immer dieses Error-Containment vor Augen führen. Und wie gesagt, gibt es diese zwei Annahmen, Fault-Containment, Error-Containment, und um Error-Containment zu realisieren, brauche ich zwei Fault-Containment-Regions. Ist das klar? Weil ich kann nicht denjenigen, der einen Fehler macht, auch noch zugestehen, dass er seinen eigenen Fehler erkennt. Das ist einfach. Wir haben zwar diese Self-Checking-Komponenten eingeführt, aber da haben wir gesehen, das sind auch wieder zwei Fault-Containment-Regions. Ich kann nicht in einer Fault-Containment-Region sagen, der muss den Fehler, der Fehler wird gemacht und der Fehler wird erkannt. Das ist einfach zu viel, das geht nicht. Ich brauche eine Seite. Die Folie haben wir jetzt öfter behandelt und die möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. dieser Zusammenhang zwischen Zustand und Zeit. Diese ganz tiefe Einsicht. Und Sie können nur den Zustand klar definieren, wenn Sie ein klares Modell der Zeit haben. Wir haben das Space-Time-Modell hier eingeführt. Und ohne Zeit über Zustand zu reden, macht in Echtzeitsystemen keinen Sinn. In anderen Systemen können Sie das machen, wo die Zeit keine Rolle spielt. Aber in Echtzeitsystemen macht das keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen eine klare Definition von Zeit und wir brauchen eine klare Definition von Zustand, der von dieser Zeit abhängt. Und ich habe hier noch einmal diese Zustandsdefinition. Im Weiteren brauchen Sie natürlich die Zustandsdefinition vor allem beim Ground State. Den Ground State haben wir ja ausführlich diskutiert. Das heißt, ich möchte immer wieder periodisch bei einer Komponente einen Zustand anfahren, der wohl definiert ist, der gesichert wird, der im Fehlerfall als Startpunkt für das Wiederanlaufen des Systems genommen werden kann. Das ist Sache des Designs und hat mit diesem Punkt relativ viel zu tun. Wir haben diese Linking Interfaces eingeführt einer Komponente und gesagt, das ist zur Partitionierung des Systems ganz wichtig. Ich möchte ein System aus Komponenten aufbauen, wobei die Komponenten abstrakte Einheiten sind, die in ihrem Verhalten klar spezifiziert sind. Wie das intern in der Komponente ausschaut, interessiert mich auf Systemebene weniger. Was mich hier interessiert ist, was geht nach außen. Und nach außen geht die Information, die die Composability betrifft, über das LIF und das Linking Interface, wie wir es genannt haben. Und das Linking Interface muss genau definiert sein und vor allem sollen Sie schauen, dass Sie Concurrency auf der Leaf-Ebene verhindern. Dazu hilft Ihnen wieder, wie gesagt, die Zeit, weil die Zeit ermöglicht Ihnen, dass Sie Dinge schön sauber ordnen. Wenn immer Sie in Concurrency reinlaufen, haben Sie zwei Probleme. Concurrency einerseits ist das Problem, dass Sie den Replika-Determinismus gefährden. Sie müssen wieder aufpassen, dass Sie in Concurrency laufen, der Replika-Determinismus sehr leicht verloren gehen. Und das zweite Problem, dass Sie Ihren eigenen Verstand überfordern. Weil unser Verstand kann zwar sequenziell denken, aber wenn Sie anfangen, concurrent zu denken, nur das, zwei, drei Sachen gleichzeitig, wie die Wechselwirkung, wird das Ganze in der kognitiven Anforderung extrem aufwendig und es sind nur wenig sehr intelligente Leute in der Lage, so ein concurrent Szenario wirklich logisch durchzudenken. Also unser Hirn, unsere Denkmaschine ist also die rationale. Es gibt ja zwei Denksysteme im Menschen. Das eine ist das Erfahrungsdenken, das nennt man das erfahrungsmäßige, also das nicht-rationale Denken und das andere ist das rationale Denken. Das nicht-rationale Denken ist ja das viel wichtigere im Leben. Also eine Erfahrung, die ich Ihnen mitgeben kann, ist sowieso jung, habe ich hier geglaubt, dass die rationale Welt die wichtige ist, aber das ist nicht. Die nicht rationale ist die viel wichtigere. Da geschehen viel mehr wichtige Dinge. Dieses nicht rationale Denken, dieses holistische Denken, das ist zum Beispiel bei einem Kind, bei einem Baby, das zwei Monate alt ist, das kann schon Gesichter erkennen. Das Gesichter erkennen, wenn Sie das heute mit dem Computer machen, ist das eine enorm aufwendige Arbeit. Das heißt also, ein kleines Kind kann schon mehr leisten, als große Computer heute leisten können. Das zeigt eben, dass dieses also nicht rationale Denksystem für uns ganz entscheidend ist. Ist ja interessant, vielleicht noch ein Gedanke zu dem Ganzen, was wir hier sind. Gibt es Untersuchungen? Also es gibt diese zwei Denksysteme, das Rationale und das Nicht-Rationale. Nicht? Und das Nicht-Rationale ist holistisch, ist assoziativ, ist unbewusst, ist sehr schnell. Also wenn Sie eine Schlange sehen, dann ist es genauso wie so weglaufen. Also das brauchen Sie nicht viel herum. Logisch, in welcher Kategorie das ist, Sie sehen das Bild und laufen weg. Also es ist ein sehr unmittelbares System, sehr effektiv. Es ist so ein Problemlösungssystem. Und das zweite ist das Rationale, das ist bedingt durch die Logik, kausale Ketten. Logik, Modus Ponens bestimmen, sequenziell, Aufwand, das ist, wenn Sie rational durchdenken, ist es wirklich Aufwand hineinstecken. Gästing ist bei uns beim anderen, beim Irrationalen, also bei dem Nicht-Rationalen, bei dem Irrationalen, Nicht-Rationalen System brauchen Sie es nicht machen. Und wenn man Experten anschaut, also wenn man an ein neues Problem herangeht, so ist die normale Lösungsstrategie die rationale. Wenn Sie aber mit dem Problem vertraut werden, dann rutscht dieses Problem in das Nicht-Rationale über. Denken Sie zum Beispiel beim Lernen einer Sprache oder denken Sie das Lernen eines Sports oder wenn Sie Radfahren lernen. Zuerst wird alles rational vollzogen und wenn Sie einmal genügend Erfahrung haben, genügend Praxis haben, dann läuft das Ganze in das Nicht-Rationale über. Das hat den Vorteil, dass Sie beim Nicht-Rationalen das Ganze ziemlich ohne viel Aufwand geht. Das geht automatisch, das belastet Ihren Intellekt nicht, Sie können nebenbei anders denken. Ich bin ein junger Autofahrer, der in der Vorschule ist, der kann nicht fahren und denken gleichzeitig. Das überfordert sein rationalen Apparat. Wenn Sie aber genug Erfahrung haben, dann bewegt sich das Ganze rüber in das nicht-rationale System. Und es ist ein Zeichen von Experten, dass die Verarbeitung vom Rationalen in das nicht-rationale System rüberschicken. Und damit das nicht-rationale System arbeitet ziemlich aufwandsfrei, braucht nicht viel denken, arbeitet automatisch, ist sehr effektiv im Finden von Lösungen. Und da gibt es Untersuchungen von Schachspielern mit Brain Imaging, also mit diesen Gehirnmethoden, bildgebenden Methoden des Gehirns. Und da weiß man ja, wo die rationale Verarbeitung sitzt und wo die Gedächtnisfunktionen sitzen. Also das eine sitzt da im vorderen Gehirnlappen und das andere auf der Seite. Das wird bei untersucht bei Schachspielern. Hier an sich, wo die Qualität des Schachspielers ja sehr gut durch diese internationalen Schachpunkte also gemessen werden kann. Und da hat man festgestellt, dass Anfänger, Amateure, alles rational machen, also dahin, und die Experten, die machen alles mit dem irrationalen System, also mit dem nicht-rationalen System, die holen sich alles aus dem Memo. Sind natürlich überhaupt nicht belastet, der kann simultan 20 Partien spielen, der schaut sich an und sieht sofort, was los ist, weil er sich die Situation herausholt. Und der Trick, Experte zu werden, ist, dass man die rationale Verarbeitung in das Nicht-Rationale überschiebt und dazu braucht man einfach Drill, aufwendiges Lernen, Erfahrung. Also die oft von Studenten hört, ich habe das eh verstanden, was soll ich das lernen? Das ist vollkommen falsch. Das haben sie rational verstanden. Aber damit sie wirklich dann Experte werden, müssen sie es rüberschieben ins andere System, weil dort wird es dann wirklich, da machen sie dann das Rationale frei für andere Dinge. Das rationale System hat noch einen großen Nachteil, es ist ressourcenbeschränkt. Sie können nur so viele Sachen gleichzeitig erkennen und das ist genau hier das Problem, rezidiv. Da gibt es ja diese bekannte Arbeit von Miller aus den 50er Jahren, der hat gesagt, 5 plus minus 2 Chunks von Informationen kann man gleichzeitig im Short-Term-Gedächtnis halten. Und wenn Sie das rational bearbeiten und alles im Rationalen haben, können Sie das Problem nur in einer gewissen Größe lösen. Wenn Sie das aber rüberschieben in das andere System, das im Englischen heißt das Experiential-System, also abfallen, das basierend auf Erfahrung, da haben sie praktisch eine unbegrenzte Kapazität, die können immer schon Gefühl machen. Und deshalb ist es wichtig, dass man hier das beide kennt, und genau das ist hier auch ein Versuch in der Vorlesung, dass man Modelle bildet, die generell sind, die man überall anwenden kann und die dann relativ leichter in das möchte ich sagen, nicht-rationale System rübergeschoben werden können. Weil wenn jedes Problem ein Einzelproblem ist, und Sie immer wieder neue Einzelprobleme sehen, und Sie die Zusammenhänge zwischen den Problemen nicht sehen, dann werden Sie nie von der rationalen Verarbeitung wegkommen. Weil Sie brauchen einfach effortful learning. Etwas, was heute vielen Leuten abgeht. Also wirklich mit Aufwand lernen. Und Sie wirklich eindrillt die Sachen. Beim Sprachenlernen ist das ein typisches Beispiel. Nur dann haben Sie eine Chance, das rüberzuschieben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das einmal so erkannt hat. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in das Okay, über die Lichtspezifikation haben wir, glaube ich, gesprochen. Dann das nächste ist, wenn Sie ein klinisches System bauen, ist es ganz, ganz wesentlich, die Korrelation zwischen dem Ausfall von Komponenten zu verhindern. Das sind der korrelierte Ausfall von Komponenten. Die meisten Unfälle von sicherheitskritischen Systemen sind das für dieses Prinzip missachtet. Und es fängt an bei so einfachen Dingen wie die Erdung, wie die Stromversorgung, wie die physikalische Anordnung des Systems. Zum Beispiel kennen Sie in einem Auto, ist es unsinnig, wenn man ein zentrales System im Auto hat, oder wenn es ein Unfall ist für das gesamte System, wenn Sie müssten es erteilen, dass wenn einer links oder rechts reinfährt, dass deshalb nicht mehr Teil des Systems weiter funktionieren kann. Über das Prinzip habe ich auch kurz gesprochen, das ist dieses Selbstvertrauensprinzip, dass auch wenn Konfliktinformation da ist, aber ich kriege Informationen, die sagt, du bist falsch und ich sage, ich bin richtig, dann soll ich das machen, was ich selber glaube und nicht dem anderen glaube. Es war deshalb, wenn wir damals ein Fehler tolerant und jemand sagt, ich bin falsch, dann könnte ich auch er falsch sein. Dann könnte ich falsch sein oder er falsch sein. Aber es ist hier sinnvoll, das sagt das Selbstkonfidenzprinzip, dass ich sage, ich bin richtig und er ist falsch. Weil ich habe das erklärt, wenn ich falsch bin, dann habe ich zweimal eine falsche Fehlermeinung gemacht. Und dann weiß ich es eh wurscht. Wenn ich schon falsch bin und noch eine falsche Entscheidung triff, spielt es keine Rolle. Wenn ich aber sozusagen das sage, er ist falsch, also er ist richtig und ich bin falsch, dann habe ich eine falsche Meinung gemacht und damit habe ich dann einen Doppelfehler. Das war er falsch und ich war auch falsch. Also das Selbstkonfidenzprinzip verhindert Doppelfehler. Dann ein weiteres Prinzip ist, dass wenn man Mechanismen der Fehlertoleranz einführt, dass man die möglichst von der Anwendung verstecken. Das ist eine Erfahrung, die in den letzten 20 Jahren mehrfach gemacht wurde, dass man die Fehlertoleranz auf Applikationsebene aufgehoben hat und damit die Applikation so viel komplizierter macht, dass man zu viel zusätzliche Softwarefehler in die Applikation einführt, die eigentlich mit der Fehlertoleranzmechanismen zusammenhängen. Das heißt, wenn man die Fehlertoleranzmechanismen, die sind ja generisch, zum Beispiel das Sortieren ist generisch, Uhrensynchronisation ist generisch, das sollte man alles in die Hardware runterlegen, dass es die Applikation nicht belastet, nicht die Applikation komplizierter macht. Dann ganz wichtig, dass man soll bei jedem System sich vorab überlegen, also zu Beginn, was sind die Ausfalleinheiten, was sind die Einheiten, die ausgetauscht werden können? Da gibt es den Terminus Field Replaceable Units, FRU, damit man hier dann im Betrieb fehlerhafte Einheiten, die auftreten, sehr schnell erkennen und austauschen kann. Zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie gibt es da so Tests, wo Fehler in Elektronikkomponenten eingebaut werden in der Abnahme eines Flugzeuges und die Techniker, die die normale Schulung macht, wird gestoppt, wie viele Minuten brauchen die, dass sie den Fehler finden. Das ist ein Diagnosesystem. Viele Systeme werden überhaupt nicht in den Markt kommen, wenn sie nicht eine automatische Diagnose haben. Zum Beispiel wird sehr viel geredet von Pervasive Computing, Ambient Intelligence und dem Ganzen. Die ganzen Systeme werden nur existieren, wenn die Diagnose vollautomatisch ist. Dann werden sie für jeden Fehler, der irgendwo auftritt, einen Servicetechniker hinschicken müssen. Dann bezahlen sie das nicht. Gibt es den Markt für die Systeme? Über dieses Thema kann man eigene Vorlesung halten. Das habe ich hier in der Vorlesung bewusst nicht angesprochen. Es gibt, glaube ich, eine eigene Vorlesung über Machine Interface Design. Ich möchte sagen, ein ganz wichtiger Punkt. Dann ein weiterer Punkt, den Sie auch sagen sollen. Wenn Sie ein sicherheitskritisches System bauen, dann müssen Sie einfach jede Abweichung, die Sie nicht erklären können, im Detail untersuchen, bis Sie sie erklären können. Also wie gesagt, jede Anomalie, die Sie beobachten, müssen Sie letztlich aufklären. Ganz wurscht, ob Sie zu einem schwerwiegenden Fehler geführt haben oder nicht. Aber es ist oft, dass diese Anomalien, die man beobachtet, dass irgendwas passiert, was man nicht erklären kann. Vielleicht funktionieren die Systeme eh schön weiter, weil der Fehler von der Anzeigemechanik abgelegt wurde. Aber wichtig ist, dass man jede Anomalie aufklärt und weiß, was da passiert ist und warum das passiert ist, wie es gegangen ist. Das ist eine Flugzeugindustrie, die sind extrem gutes Beispiel. Wenn irgendwo ein Unfall passiert, dann wird mit viel, viel Aufwand versucht, genau festzustellen, was diese Unfallursache war, um in Zukunft solche und ähnliche Unfälle zu verhindern. Und das Letzte, glaube ich, ist hier diese Never-Give-Up-Strategie. Verlassen Sie sich nicht so sehr, dass alles, was Sie angenommen haben, richtig ist. Es ist immer noch gut, wenn man noch einen Köcher, also einen Teil im Köcher hat. Und sagt, wenn alles, was ich angenommen habe, schief geht, dann immer noch eine Ebene, auf die ich zurückfallen kann, das ist diese Never-Give-Up-Strategie. Damit bin ich fertig und möchte jetzt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, die Möglichkeit Ihnen geben, Fragen zu richten zu irgendeinem Kapitel, zu irgendeinem Thema der Vorlesung. Ich bin gern bereit, über alles, nach meinen Möglichkeiten und ein bisschen. zu antworten. Das bitte sehr. Das ist eine sehr tiefe Frage. Zeit ist kein Eingang des Systems. Zeit ist eine Größe, die einfach. Zeit und Raum sind in der klassischen Physik zwei Größen, die einfach da sind, auf denen alles andere aufbaut. Und genauso wie die vier Systeme. Die Zeit ist da, ob sie sie nutzen, ob sie sie eingeben, sie gehen immer weiter. Ich kann nicht sagen, wenn ihr Zeit nicht eingeht, gibt es nicht. Die Zeit ist immer da. Und vor allem bei diesen cyberphysischen Systemen, also mir gefällt ja der Begriff relativ gut, wo die Außenwelt aufgrund der Zeit sich ändert, muss auch das System ein Zeitbewusstsein haben, das in der Außenwelt synchron geht. Und Zeit ist eine Größe, die da ist, ob Sie sie anschauen oder nicht, Zeit geht trotzdem weiter. Und Sie müssen einfach dieses Zeitbewusstsein am besten über eine globale Uhrzeit in das System bringen. Aber das ist so, ich schaue mir die Zeit nicht an und dann an. Das geht nicht. Das ist einfach ein, im Englischen nennt man First Order Citizen. Weitere Fragen? Okay, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann werde ich die Fragen bei den Prüfungen stellen. Ne? Ich wünsche Ihnen allen dann schöne Feiertage, einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im Jänner einzeln wieder. Danke vielmals.